Offenherzig mit Katrin Löffel.
Offenherzig bedeutet für mich, neugierig durch die Welt zu gehen, tolerant auf Menschen zu treffen, ihr Leben kennenzulernen, auf persönliche Art und im Kleinen wie im Großen, in allen Lebensbereichen, das Anderssein zu feiern. Ich bin Katrin Löffel und ich werfe jetzt mit euch gemeinsam einen Blick auf das bunte Leben. Mit der Sendungsreihe Offenherzig stelle ich euch genau diese Menschen vor, die ihre alternativen Lebensentscheidungen mit uns teilen möchten. Sie tragen ihr Herz offen auf der Zunge und wir hören offenherzig hin. Ich sitze hier in der Hectoria in Zürich mit der Corinna und in dieser Folge, in der neuen Folge Offenherzig, geht es um bewussten Konsum und Fashion, Kleidung. Und da bin ich auf Corinna bei der Recherche gestoßen und jetzt lasse ich dich einfach mal ganz kurz selbst vorstellen.
Hallo, ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, freut mich sehr. Ja, ich bin Corinna Mattner, ich bin so seit 15 Jahren beschäftige ich mich eigentlich mit Upcycling. Ich komme eigentlich nicht aus der Mode, ich komme aus der Szenografie. Habe aber schon immer total gerne mit Textil gearbeitet und vor allem mit Dingen, die übrig sind, mit vorhandenen Materialien, die wir in Räumen gefunden haben, mit so einem Kunstkollektiv. Und habe dann angefangen, auch mit dem Team immer mehr mit Textil zu arbeiten. Also es gab Modedesigner und Grafiker im Team und dann habe ich von denen einfach total viel gelernt. So seit Anfang des Studiums eigentlich fand ich es immer super, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Und so wechseln die Teams und die Leute, die Lebensumstände, was bilden sich eigentlich immer wieder Gruppen, mit denen man zusammen dann kollaborieren kann.
Wie kam es, dass du überhaupt in die Richtung Fashion und Upcycling gekommen bist? Was war so der Auslöser?
Also ich liebe total diese alten Materialien und die Muster und die schönen Stoffe. Und ich finde das total inspirierend, die in den Händen zu halten, auf dem Flohmarkt oder im Brocki. Und dann fallen mir irgendwie so Kombinationen ein, wie man das jetzt zerschneiden kann und was Neues draus machen. Das ist eigentlich was mich einfach, das ist so auf mich zugekommen. Also über Kostümbild vielleicht auch, weil ich ja Bühnen- und Kostümbild mache. Aber das Upcycling und Sachen zerschneiden, das war eigentlich vorher schon da. Also, ja. Das inspiriert mich. Und ich mag einfach sehr gerne mich expressiv auch kleiden. Oder ich mag das auch total gerne, wenn ich was mache und dann möchte das jemand haben. Das freut mich total. Also, deswegen bin ich dann dazu gekommen, als ich nach Zürich gekommen bin und dann habe ich gemerkt, ich möchte eigentlich nicht als Architektin arbeiten. Das fand ich, habe so an meinem Bewerbungsprozess schon gemerkt, ich will das eigentlich nicht. Also das konnte man auch aus den Bewerbungen so rauslesen, dass ich diesen Job eigentlich nicht will. Und habe dann mir was gesucht, was ich selber sofort anfangen kann. Eigentlich hatte dann zufällig ein Atelier und habe angefangen mit Textil zu arbeiten, weil es so überschaubare Projekte sind. Da braucht man nicht viel investieren. Kann man loslegen. Und so hat sich das eigentlich ergeben, dass ich dann angefangen habe, immer mehr Kleider zu machen. Mit dem Kollektiv, das ich hatte, mit den Freunden in den Ausstellungen. Das hatten wir ja auch schon, da waren wir ja auch schon an einem Punkt, als ich überhaupt hier nach Zürich kam. Und nachher hatte ich dann nicht mehr so viel Zeit, nachdem meine Tochter auf der Welt war. Und dann habe ich gefunden, ich muss mich jetzt fokussieren auf eins von meinen vielen Projekten, also jetzt Kunstausstellungen, Kunsträume oder Textil. Und hab dann so gefunden, ja, ich mache jetzt die Kleider weiter, weil es mir so Spaß macht. Und habe angefangen, das Upcycling-Label Romy Hood zu nennen und mehr so einen Fokus drauf zu legen, dass ich wirklich so eine Art Fake-Mode-Label aufbaue, weil ich halt gemerkt habe, ich möchte eigentlich auch diesen Anspruch, ich habe den Anspruch, dass ich den Leuten vermitteln möchte, dass man anders konsumiert und dass handgemachte Sachen total wertig sind und dass Kleider überhaupt einen Wert haben, der viel höher ist als das, was man im Laden bezahlt. Und diese Rückerinnerung an, was ist das eigentlich, ein textiles, handgemachtes Kleidungsstück, weil jedes Kleidungsstück ist ja handgemacht, auch wenn das aus Bangladesch kommt. Das da irgendwie den Leuten ins Bewusstsein zu rufen, das war mir total wichtig.
Ja, jetzt hast du schon angesprochen, den nachhaltigen oder bewussteren Konsum. Womit beschäftigst du dich, wenn du konsumierst?
Also ich finde, ein bewusster Konsum, der setzt eigentlich voraus, dass man aufhört, überhaupt ein Konsument zu sein, sondern zu einem Verbraucher wird oder einem Benutzer. Also ein Gebraucher, noch besser als ein Verbraucher. So, also das Wort Konsum an sich ist schon so ausgelegt, dass man was hat und danach ist das nicht mehr da. Oder dass man was braucht und dann geht das dabei kaputt. Und es wäre eigentlich schön, dahin zu kommen, dass man die Sachen nutzt und pflegt und so lange wie möglich nutzt. Und dann ist man schon bei einem bewussten Konsum. Und das ist ja bei allen Dingen so. Also wenn ich jetzt Lebensmittel kaufe und ich habe dann keinen Plastik übrig, dann habe ich schon viel bewusster konsumiert, weil ich was gekauft habe und einen Stoffbeutel dabei hatte und dann keinen Müll erzeugt habe. Oder also ja. So, es gibt natürlich immer Dinge, die man nicht ewig nutzen kann. Aber es geht eigentlich eher darum, dass man es halt so weit wie möglich halt reduziert oder halt länger nutzt oder in den Bereichen, die einen interessieren oder wo man halt was ändern kann, dass man anfängt, was zu ändern, und dann kann man das ja ausweiten.
Was heißt bewusster Konsum bei Kleidung ganz konkret für dich? Kannst du vielleicht auch Tipps nennen, worauf man achten kann?
Ganz konkret ist, dass man sich mit sich selbst beschäftigt und weiß, was einem steht und gefällt. Dass man halt aufhört, Fehlkäufe zu machen oder dass man sich so ein bisschen selbst erzieht, nicht auf so Schnäppchenjagd reinzufallen. Dass man sich ganz gut fragt, will ich das wirklich haben und werde ich das 30 Mal tragen? Das ist immer so eine Kennzahl. Werde ich das 30 Mal tragen in meinem Leben? Oder so halt in der Zeit, wie ich das halt behalte. Und wenn ja, dann kann ich es kaufen. Und wenn nein, lieber nicht. Also so ein Stück, was man nur für einen lustigen Effekt mal hat, das kann man ja auf dem Flohmarkt kaufen und nachher wieder weitergeben. Dann hat man auch diese Lust an dem schnellen Effekt. Aber wenn ich jetzt was neu kaufen würde, unbedingt überlegen, ob man es wirklich haben will und ob man es wirklich braucht und ob es einem wirklich gefällt. Und wenn nachher, wenn man es kauft und zwar billig und man zieht es nicht an, dann hat man ja trotzdem irgendwie mehr Geld ausgegeben, als wenn man es nicht gekauft hätte, auch wenn es billig war.
Ich glaube, ich habe das ein oder andere Teil, das ich nicht so oft anhatte. Keine 30 Mal.
Jeder hat die. Also man kann ja nicht versuchen, von 0 auf 100 perfekt zu sein. Ja. Also ich habe natürlich auch früher, bevor ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, Zeug gekauft. So, und jetzt habe ich halt einfach damit aufgehört. Nicht einfach, aber ich mochte das dann nicht mehr machen. Ich habe dann aufgehört, Sachen zu kaufen.
Was mache ich jetzt mit den Teilen, die ich
nicht tragen? Und wenn du sie nicht trägst, dann kannst du sie ja verschenken. Also es gibt ja so Plattformen auf Facebook und WhatsApp und Telegram. Die Leute freuen sich. Es gibt immer sehr viele Abnehmer für die Dinge, die man nicht mehr braucht. Eigentlich wird es also das meiste gibt dann ja und das Wenige, was dann wirklich übrig bleibt, fällt einem dann vielleicht doch noch was Kreatives ein, was man damit machen kann. Also da geht es dann viel darum, den Leuten eigentlich so ein bisschen Hilfe zu geben, wie fange ich überhaupt an? Weil viele haben ja halt Ideen oder sagen so, ah, der Rock ist eigentlich noch schön, aber ist mir zu weit oder zu lang oder so. Und dann liegt es halt jahrelang im Schrank und die trauen sich da nicht dran. Und da ist es halt total gut, in so einen Workshop zu kommen. Und ich kann halt wirklich viele Kniffe denen am Anfang sagen, wo ich ja weiß, an der Stelle wird es schwierig oder da musst du jetzt vorher überlegen, wie es weitergeht. Die Ecke ist kompliziert, da überlegen wir uns jetzt am Anfang. Oder ich sage, hey, trenn's nicht auf, schneid's einfach ab. Dann ist es 2 Zentimeter kürzer, aber du sparst irgendwie 2 Stunden und so. Und das ist total sinnvoll. Da sind ja die Teilnehmer auch immer total dankbar, dass ich so sage, stopp, Moment, frag mich erst.
Du gibst ja auch Upcycling-Workshops.
Und dann geht dann der ganze Prozess besser und du hast am Ende vom Kurs dann ein fertiges Kleidungsstück und den Mut und die Lust weiterzumachen, bis der ganze Kleiderschrank umgestaltet ist. So, ja.
Hast du selbst nähen gelernt?
Ich habe als Teenager so Nähkurse gemacht, weil das hat mich eigentlich schon immer gereizt. Ich mochte das, ich habe einfach angefangen dann mit 14 oder so für einen Freund von meiner Schwester ein Piratenhemd genäht mit Rüschen und so. Und dann habe ich eigentlich angefangen, mir ist dann eigentlich die Idee gekommen auf dem Flohmarkt in Frankfurt, wo es halt irgendwie riesige Wühltische gibt und dann habe ich irgendwie gedacht, hey, wir haben jetzt die Ausstellung in dem leerstehenden Raum und ich nehme jetzt irgendwie 2 Säcke Kleider mit, werfe die da rein und dann fangen wir an, eine Kollektion zu machen. Und so hat das eigentlich angefangen. Die Modedesigner waren so, ja, yeah, machen wir. Und dann habe ich da eigentlich total viel gelernt von denen. Also die haben mir unheimlich viel gezeigt. Und natürlich ist es auch immer so, dass Learning by Doing dreimal falsch angenäht, aufgetrennt und irgendwann kann man es. So. Also ist mir dann irgendwann aufgefallen, dass die Leute meine Sachen angeguckt haben und so gesagt haben, hey, das sieht ja richtig aus, als könntest du nähen. Also es hat sich auch verändert so über die Zeit. Vorher war es schon noch krumm und schief und mittlerweile sieht es richtig gut aus, würde ich sagen.
Könntest du mir noch ein bisschen was über Romy Hood erzählen? Wie, also es ist ein Fake-Label, vielleicht erstmal dazu, was ist ein Fake-Label?
Also es ist eigentlich nicht wirklich ein Fake-Label, aber es ist, man kann das halt so zeigen wie ein Modelabel, aber in dem Moment, wo die Nachfrage entsteht, merken die Konsumenten, die ja was haben wollen, dass es das nicht gibt. Also es ist dann halt wie in dem Moment, wo halt die Käuferin oder der Käufer sagt, hey, kann ich das auch eine Größe kleiner haben, muss ich sagen, nein, es gibt nur das. Es ist ein Einzelstück. Und deswegen funktioniert das auch oft nicht im Einzelhandel. Also ich muss die Sachen eigentlich selbst verkaufen oder es gibt ganz wenige Geschäfte, die sich darauf einlassen, dem Kunden das zu sagen. Nein, das gibt es nicht. So, es ist was Spezielles. Also der Verkäufer oder die Verkäuferin müsste eben sagen, das ist was ganz Besonderes, es gibt nur das eine und es ist genau das Richtige für dich. Und solange die Verkäuferin nicht das sagt, sondern sich dann schämt oder sagt, oh nein, das gibt es leider nicht und es ist der Unangenehme, es funktioniert dann nicht mehr, es im Laden zu verkaufen. Deswegen ist es eigentlich ein Fake-Label, weil ich damit aufmerksam mache, dass die Ressourcen begrenzt sind und dass man das nicht in großen Stückzahlen haben kann. Mhm. Aber die Kleider sind echt und tragbar und speziell und die kann man kaufen. Also das ist schon ein Label eigentlich. Aber Anti-Fashion oder Fashion, Pro-Fashion, aber Anti-Konsum.
Ja, in dem Zusammenhang fällt ja auch oft der Begriff Fast Fashion. Da geht es eher darum, dass man eben schnell konsumiert, aber eben nicht viel benutzt. Also genau das, was du gesagt hast mit diesen 30 Mal. Ich glaube, durchschnittlich liegt es aktuell bei 4,1 oder sogar noch viel weniger. Also sehr, sehr wenig wird ein Kleidungsstück tatsächlich im Laufe seines Lebens sozusagen nach dem Kauf getragen. Upcycling ist natürlich eine Geschichte. Ich weiß, du machst auch mit bei der Fashion Revolution Week, da bist du Teil. Kannst du uns darüber was erzählen?
Ja, die Fashion Revolution ist eine internationale Bewegung. Wurde gegründet als Reaktion eigentlich auf den Fabrikeinsturz von Rana Plaza 2013, wo über 1000 Arbeiterinnen gestorben sind. Und dann ging ein Aufschrei, sage ich das erste Mal, dass es wirklich in den Medien viel darüber berichtet wurde, wie unsere Kleider hergestellt wurden. Mir war das wie vorher schon aufgefallen, dass da was nicht stimmt. Und ich habe zwei Jahre vorher irgendwie versucht, so ein bisschen Leute zu finden, die sich für nachhaltige Mode hier in Zürich interessieren. Und ich kam mir ziemlich alleine vor. So, also es war so, habt ihr Lust auf ein Podiumsgespräch? Und das war dann die Reaktion, war so, ja, ist ja interessant, aber keine Zeit. Und so. Und nachher hat sich das über die Zeit sehr verändert, dass man gehört wird mit dem Thema. Da bin ich sehr froh, dass es mittlerweile wirklich viel in den Medien besprochen wird. Und wir haben jetzt seit 4 Jahren, also dieses Jahr zum 5. Mal in der Fashion Revolution Week hier eine Events in Zürich. Und die sind eigentlich von Jahr zu Jahr immer größer geworden, von letztem Jahr abgesehen, weil wir das nicht stattfinden lassen konnten. Und da gibt es dann eben ein Event mit, wir hatten eigentlich meistens eigentlich einen Fair Fashion Markt und ein Podiumsgespräch. Manchmal gab es auch eine Modenschau oder sogar mehrere. Und Upcycling gab es eigentlich auch jedes Mal, so eine Repair zwischen Oma-Ecke, Repair, Flickstube bis hin zu 2019, wo wir in den No-Sweat-Shop initiiert haben, wo wir eigentlich im Schiffbau eine riesige Upcycling-Szenario Nähwerkstätte für alle zum Nutzen eingerichtet haben. Und das ist total toll, dass das so gut ankommt und dass da so viele Besucher, so irgendwie Ja, beim Markt hatten wir dann so 1000 Besucher oder mehr über den Tag verteilt und dann bei den ganzen Workshops und den Events, also den Gesprächen, und da gab es einfach super viel Publikum, was sich interessiert. So, das ist eigentlich sehr toll, dann wollen wir weitermachen und wir hoffen immer noch, dass wir dieses Jahr was stattfinden lassen können. Wir werden aber ganz viel auch so zweigleisig fahren, dass wir die Dinge online streamen über Instagram und Facebook und YouTube und vielleicht ein kleines Publikum im Raum haben.
So. Kannst du schon ein bisschen was erzählen, was hier dieses Jahr stattfinden soll?
Was schon steht, ist, dass wir halt das Online-Programm schweizweit koordinieren werden. Also es wird am Sonntag, der 25. glaube ich, April, da wird es einen Brunch in Bern geben mit einem Fashion Talk, wo man dann kann, also es wird sicher stattfinden können, wahrscheinlich, dass man in einem Raum sein kann und essen. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass das dann geht und dann halt auf dem Sofa mit laut, also mit Mikrofon sich halt so ein Gespräch abspielt, wo man so zuhören kann als Unterhaltung beim Brunch. Es wird, wie es aussieht, hier bei Hacteria in der Bitwäscherei ein Gespräch über neue Materialien geben. Biomaterials, Biosilk, und dann haben wir eine ganz tolle Spezialistin, die einen Biohub aufbauen, Biofashion Material Hub, sowas in der Art in Zürich gerade am Aufgleisen ist. Die Aline Ochoa, die hat mir gerade schon zugesagt, dass sie das toll fände und es wird wahrscheinlich dann als ein Talk von hier gestreamt werden und wenn es geht auch mit Zuschauern, also mehr als 50 Leute passen dann eh nicht in den Raum. Das geht dann ja vielleicht. Markt werden wir wahrscheinlich nicht machen können, Märkte dieses Jahr. Es sei denn, uns fällt noch was total Geniales ein. Ja? wir hätten schon gedacht, vielleicht, dass wir so Gastlabels in Läden unterbringen, wenn die Läden wieder aufhaben dürfen. Das wissen wir noch nicht so genau, in welche Richtung das geht. Ja, aber so mehr von diesen Zwiegesprächen auf Instagram, das war eigentlich total super. Das haben wir letztes Jahr dann gemacht. Dass dann halt über ein bestimmtes Thema zwei Personen sich unterhalten lässt und das über Instagram Live dann anhören kann. Und das war total interessant. Also es wurde auch im Nachhinein dann noch total oft angehört. Also da haben wir so gemerkt, ja, das wäre eigentlich schön, weil der Fashion Revolution Day, so wie wir den eigentlich die letzten Jahre immer hatten, das war fast so ein Overload. Das war eigentlich viel zu viel, so. Da wusste man gar nicht mehr, was, also am Abend hat einen, also als Organisator, aber auch als Besucher, war das so, hey, da ist noch der Talk und der Workshop und jetzt ist schon wieder die Modenschau und wann sollte ich denn überhaupt dahin? Und zwar wie zu dicht. Und dadurch, dass man es dann über die ganze Woche strecken kann, wenn so ein paar Talks einfach online sind, könnte das auch eigentlich noch ein bisschen cooler werden. Also...
Ich habe mich auch so 2014 das erste Mal damit beschäftigt und habe auch mit Freundinnen darüber gesprochen. Und damals war es so, dass man eigentlich gar keine Chance hatte, wirklich nachhaltig zu kaufen. Es gab vielleicht das ein oder andere Label, die vielleicht auch gar nicht so klein sind, aber dann auch Kleidung gemacht haben, die einem vielleicht nicht so gefallen hat, die eher so einen Öko-Stempel hatten. Und dann hört es eigentlich schon auf und vielleicht auch sehr teuer waren. Damals waren wir noch im Studium, also vielleicht auch gar nicht so richtig zum Bezahlen. Es ist sehr, ich habe es damals sehr frustrierend gefunden, da eine Lösung für mich zu finden. Also deine Lösung ist Upcycling, habe ich das jetzt richtig verstanden?
Ja, meine Lösung ist Upcycling und es gibt aber mittlerweile halt auch echt tolle Beispiele von Brands, die alles total gut machen und kleine soziale Betriebe unterstützen und vom Material und alles super transparent zeigen und sich da wirklich sehr, sehr viel Aufwand betreiben, da auch die Produktionsstätten anzuschauen und eine gute Beziehungen aufzubauen zu den Betrieben und das halt wirklich gut kontrollieren und dann auf das halt alles auf Fairness basiert. Und da gibt es mittlerweile wirklich auch tolle Designer und tolle Kleider. Es hat sich schon viel entwickelt. das Image hängt uns immer noch ein bisschen an. Also dieses Öko-Lein, stumpfes Material, was so runterlumpt. So. Aber es trifft nicht mehr zu. Und ich glaube, es hat sich so vor 2-3 Jahren hat sich das schon gewandelt, dass wir dieses Image eigentlich losgeworden sind. Also jetzt ist mit Fashion Revolution, war eigentlich, als wir angefangen haben, 2016, 17, war es so ein bisschen, hey, wir müssen dieses Image loswerden und zeigen, dass so Fair Fashion sexy ist und es ist total stylisch und man kann so viel machen, mit, wenn man es kombiniert mit Vintage und dann so schlichte Basics, die nachhaltig produziert werden, dazu kombiniert und schon hast du einen super Style. Und mittlerweile, also jetzt ist es gar nicht mehr so ein Thema, jetzt geht es eigentlich eher darum, dass man auch die Industrie, die Politik beeinflusst, dass es auch Regulationen gibt, dass die Konsumenten sich weiter bestärkt fühlen, dass sie nachfragen nach Transparenz. Also wir sind nämlich schon auf einer anderen Ebene jetzt angelangt. Hatten wir den Eindruck, man muss nicht mehr so genau immer allen erzählen, dass es ja gar nicht Ökro ist, wenn man fair über faire Mode spricht.
Ja. Du hast es jetzt schon angesprochen mit der Industrie. Wie stehst du denn dazu, dass es zum Beispiel, ich glaube, sie heißen oft so Eco-Linien oder so, in großen Riesenkonzernen gibt? Also es gibt ja die zwei mit den zwei kurzen Buchstaben und dem Und in der Mitte. Und die haben durchaus so Eco-Linien. Wie stehst du dazu?
Ich sehe das sehr kritisch. Also die investieren zwar viel auch in die Förderung von Materialtechnologie und so, das muss man ihnen lassen. Aber das ganze System von den großen Konzernen basiert halt immer noch auf Ausbeutung der Natur und der Arbeiterinnen. Und solange die halt ihre Ökolinien und Greenwashing-Lines darüber finanzieren, dass die an der anderen, also in dem größeren, also das kann man gar nicht sagen, größer, also es sind vielleicht 2% oder maximal 5% von dem gesamten von der gesamten Produktion, die dann vielleicht nachhaltig produziert sind. Und wenn man es darüber finanziert, dass man an dem Rest der Einnahmen halt irgendwie das nicht umsetzt, dann kann man es nicht ernst nehmen, finde ich. Also es wird dann schon auch viel geändert, dass sie das irgendwie auf Biobaumwolle umgestellt wird und das können sie ja auch erzählen, aber es reicht halt nicht. Also es ist ja nicht nur die Verarbeitung. Es ist ja nicht nur das Nähen, was gebraucht wird und der Anbau der Baumwolle, sondern auch also alles drumherum. Ja. Da hängt noch viel dran. Also wäre ich sehr vorsichtig bei den Green Lines. Es ist, also man kann das schon wertschätzen, dass sie überhaupt was machen und dass das Bewusstsein dadurch steigt, auch bei den Konsumenten. Und ich glaube, die wissen auch, dass es noch nicht reicht. Ja. Sind schon dabei. Also ich finde es zum einen finde ich es gut, dass es das gibt und zum anderen finde ich, man muss als Konsument trotzdem aufmerksam bleiben und nicht alles glauben.
Kannst du uns vielleicht kurz erzählen, was du heute trägst?
Ich trage eine Kapuze. Das ist eins von meinen Klassikerstücken. Das ist eine Kapuze aus Wolle oder aus Wollpullovern. Die ich da rausschneide und zusammennähe und die sieht dann immer aus, als wäre die an den Mantel dran genäht, aber ist sie gar nicht. Ich kann die auch mit Bikini tragen und sieht dann auch immer irritierend aus. Und ich trage einen Wollschal mit einem Pfauenaufdruck und Glitzer, Silber, eingewebten Glitzer-Silberfäden. Das ist von meiner Omi. Und ich trage einen Wollpolunder, den habe ich mit Pflanzen gefärbt, mit Ecoprint. Das ist das andere, was ich noch als Workshop anbiete. Man kann auf Wolle, Seide und andere Naturmaterialien direkt mit Blüten und Blättern drucken und so die Farben, die in den Pflanzen natürlicherweise drin sind, auf die Stoffe übertragen. Das mache ich total gerne. Und da gebe ich auch Workshops, macht wahnsinnig viel Spaß.
Ich finde das jetzt sehr intensiv von der Farbe her. Ich hatte das natürlich vorher mir auch angeschaut und habe das gar nicht so intensiv gefunden im Internet auf dem Bild. Jetzt in live sieht es wirklich so ein ganz kräftiges Blau und sehr kräftige Grüntöne. Wie holst du so viel Farbe aus dem?
Ich war auch total überrascht. Also es kommt ja drauf auf die Jahreszeit drauf an. Und im Herbst sind die Pflanzen total stark. Da haben die ganz viele Bitterstoffe drin, die sie über das ganze Jahr angesammelt haben. Und die Beeren, die haben einfach sowieso viel Pigmente, also drin.
Und, ja. Sind das Blaubeeren gewesen?
Das sind nicht Blaubeeren. Das sind, ach ja, wenn ich das jetzt wüsste, wie die heißen. Ich hab's vergessen. Die wachsen überall. Das sind so von den Hecken. Also so, gibt es welche, ich weiß nicht, wie die Hecken heißen. Die wachsen überall, diese Hecken. Und wenn die geschnitten werden, dann haben die manchmal einfach nie diese Beeren. Aber wenn man nicht so ordentlich die Hecken schneidet, dann kriegen die dann Beeren im Herbst. So schwarze Beeren mit so von den ganz normalen Hecken. Die überall Hecken. Jetzt habe ich leider vergessen, wie die heißen. Und das andere weiß ich auch gar nicht, wie die heißen. Nee, es gibt zwei verschiedene solche Beeren. Also blaue Beeren färben eigentlich meistens. Holunderbeeren gehen auch gut. Die machen ja so ein Violett. Und die Geranienblätter, die färben einfach sehr, sehr stark. Alle möglichen Geranien, Storchenschnäbel
und so. Und dann druckt man es, also erzeugt Druck mit einer Presse oder wie funktioniert das konkret?
Ja, nee, also erstmal, damit man nachher nicht enttäuscht ist, ist es gut, wenn man die Stoffe mit Alaun vorbehandelt. Die nehmen dann die Farbe besser an. Und Essig ist auch gut. Und dann legt man die Pflanzen auf den Stoff und nimmt sich einen Holzstab oder einen anderen Stab, Plastikstab, und wickelt es ganz fest drumherum und schnürt es dann ein wie so ein Rollmops. Und dann dämpft man das im Dampfkochtopf. Also nicht es reicht eigentlich so ein Gemüseeinsatz mit Löchern im Boden. Solche Einsätze stapel ich übereinander. Und dann oben Deckel drauf und dann ist es im Dampf eine Stunde. Und dann haben die so ihre ganzen Farben abgegeben. Ja, das ist wirklich cool. Das ist wirklich schön.
Ja. Und nur falls es vielleicht jemand nachmachen möchte, sollte man am besten einen weißen Stoff nehmen?
Ja, also weiß oder hell, das war jetzt so ein Beige. Das geht schon. Manche Beeren nehmen auch Farbe weg. Also wenn man jetzt so ein helles Violett nimmt oder ein helles Rosa, kann es auch sein, wenn man die richtigen Beeren erwischt. Ich glaube, Beberitzen waren das. Da wird der Stoff dann ein bisschen heller an der Stelle, wo die Beere war. Oder die anderen Farben, die man halt dabei hat. Oder das drückt sich auch durch die verschiedenen Stoffschichten. Und dann es gibt dann so Batik-Effekte. Also es ist schon ein bisschen gebatikt nachher, der Effekt. Aber anders. Mhm. Er sieht es ja nicht. Man sieht auch so wirklich die Pflanzen und die Blattabdrücke und die Blütengefäße. So, ja.
Und das hast du schon angedeutet, du machst das hier in diesem Gebäude auch. Und eigentlich ist es ja ein Gebäude, in dem man Designer bzw. Fashion Designer vielleicht eher gar nicht so erwarten würde, oder?
Also ja, es gibt hier halt ganz unterschiedliche Ateliers. Also da gibt es schon noch mehrere, die Upcycling machen auch und experimentieren. Und ich weiß überhaupt nicht, das sind so viele, es sind 100 Leute oder so, die hier einen Atelierplatz haben, was die alles machen. Also ja. Dadurch, dass jetzt eigentlich seit Anfang an immer Corona war, hat man die Leute gar nicht. Es gab eigentlich nie mal so eine richtige Housewarming-Party oder so, wo man sich wirklich kennengelernt hätte. Und man kennt dann schon ein paar von den Leuten. Und dadurch, dass wir in der Bildwäscherei einfach auch einen Kühlschrank haben mit Getränken, kommen alle immer bei uns reinspaziert und dann kennt man dann auch die meisten so ein bisschen. Ja, und im Erdgeschoss sind halt die Künstler. Aber so richtig High Fashion ist hier nicht, ist schon so ein bisschen runtergekommen, muss ich sagen. Aber es ist eigentlich auch, ist ja nicht so wichtig, wo man produziert. Und in der Bitwäscherei ist jetzt ja auch eigentlich tatsächlich nicht wirklich Mode angesagt, sondern eher Materialexperimente und Sound und Computer und alles Mögliche, was mit Hacken zu tun hat.
Du hattest eben schon die neuen Materialien angesprochen. Könntest du vielleicht noch ein bisschen was darüber erzählen? Ich glaube, du hast Spider-Silk gesagt. Ich bin mir aber so unsicher, ob ich das richtig verstanden
ja,
habe.
Ja, ich habe Spider-Silk gesagt.
Was ist das? Ist das das, was ich glaube, was es ist?
Nein. Es ist nicht das, was du glaubst. Es werden nicht Millionen von Spinnen versklavt und das Garn aufgewickelt, sondern es ist eigentlich das Protein. Ein Protein wird extrudiert und ist ein wenig genetisch verändert worden. So, aber ich muss sagen, ich bin wirklich noch keine Spezialistin. Ich kann es nicht so genau erklären. Und dann wird das extrudiert und entsteht ein sehr feines Garn. Also es, wir haben mal in Genf bei so einem Hacteria-Event, Wormolution hieß das, da hat der Urs aus Luzern, der ist auch in der Hochschule dort, hat solche Seidenproteine beschleunigt. Es war wie so ein Ding, das konnte man nicht sehen. Es war so schnell und hat dann so diese Proteine geschossen und da sind auch solche Fasern entstanden. Ich stelle mir das ähnlich vor, wie der Spider-Silk produziert wird, aus Proteinen eben. Und dann entstehen solche Garne, also es ist dann wahrscheinlich ein ähnlicher Prozess, wie den die Spinne oder der Wurm, die Raupe, produziert. Und das ist ein ganz feines Garn und das ist elastisch, das ist haltbar, das ist biodegradable. Und das ist so ein Material der Zukunft. Also es wird noch nicht viel produziert und es gibt nur wenig Technologie, also nur wenige Firmen oder nur eine sogar, die das herstellt. Und it's the future, ja. Dann gibt es eben noch so diese neuen Ledersatzmaterialien, die so auf so einer Kombucha-Basis wachsen. Eigentlich ist es eigentlich so eine Art Pilz, eine Symbiose aus Pilz und Bakterium, wo man aus Ananas und aus Kaktusblättern, ich weiß gar nicht, ob man eigentlich jegliches Material nehmen kann oder ob es dann doch mit dem Material zusammenhängt, so eine lederartige, so einen Film herstellt. Und mit den neuen CRISPR-Technologien, wo man die Gene angeht, schafft man es dann halt irgendwie auch, dass das Material die Materialeigenschaften zu beeinflussen. Also jetzt bei Kombucha, das kennt man ja vielleicht von dem Getränk, da ist eigentlich immer das Problem, wenn man, also das ist eigentlich total einfach, man trocknet da, man lässt das wachsen auf dem Tee und mit Zucker und dann lässt man es trocknen und dann wird das so eine hautartige, transparente Schicht. Und die ist eigentlich super, die kann man nähen, da kann man was draus machen, aber nachher, wenn es feucht wird, dann löst sich es einfach wieder auf.
Das ist bei Kleidung eher blöd, oder?
Ja, und es ist total das spannende Material, aber noch nicht so, also es ist wie nicht richtig einsetzbar. Und wenn da jetzt halt mit dem Biotech und dem Hacken Dinge entstehen, natürlich kontrolliert, man muss dann total vorsichtig sein, wenn man Gene verändert. Aber wenn es halt welche sind in Materialien, die danach nicht weiterleben, ist es halt auch nicht so drastisch, wenn man jetzt Gene manipuliert von lebenden Wesen, die sich dann weiter vermehren und dann mutiert es und dann, mein Gott, ja, entstehen Monster. aber es ist spannend, dann zu schauen, was entsteht und was kann man jetzt da irgendwie für tolle Fortschritte machen und dann wirklich Materialien liefern für die Industrie, die halt umweltfreundlich sind und biologisch abbaubar und kreislauffähig. Es ist ja Wahnsinn, was man dann verändern kann.
Besonders diese Kreislauffähigkeit natürlich, ne? Alles, was aus Plastik hergestellt wird, ist einfach sehr schwer wieder zurückzuführen. Oder Vlies aus Plastikflaschen hergestellt wird. Das ist ja eine Möglichkeit auch des Upcyclings industriell. Wie stehst du dazu?
Ich bin dem auch sehr skeptisch gegenüber. Es ist natürlich gut auf der einen Seite, dass man aus den PET-Flaschen Polyester spinnen kann. Es ist aber nicht wirklich kreislauffähig, weil du das Material, was dann daraus entsteht, nicht wieder recyceln kannst bisher. Oder nur sehr schlecht. Also du kriegst dann aus einem Polyester kein Garn mehr raus, wo du wieder Polyester draus machen kannst, weil da so viele Farbstoffe und andere Stoffe oder das ist dann gemischt, zwei verschiedene Kunststoffe und dann kann man es schon nicht mehr recyceln. Und es wäre eigentlich besser, gleich auf die PET-Flaschen zu verzichten. Also einen Schritt zurückzugehen und sagen, ja, vielleicht stellen wir sie gar nicht erst her. Und gefährlich finde ich es dann in dem Moment, wo man dann wie quasi rechtfertigt, weiterhin Plastik zu verwenden, weil es ja recycelt wird. Und das Problem von den recycelten Textilmaterialien, die sind ja wunderschön und toll und dann sind das Badeanzüge aus recycelten PET, toll, ist total öko, aber nachher geben die trotzdem Mikroplastik ab und nachher hast du sowieso dann wieder einen Badeanzug, der nicht mehr modern ist, der dann weggeschmissen wird. Also ja gut, in der Schweiz ist es noch okay, wir verbrennen den ganzen Müll und es wird gefiltert, aber viel landet halt eben dann doch auf Deponien in anderen Ländern. Und also immer wenn es was Natürliches gibt, womit man Plastik ersetzen kann, finde ich das total gut. Und eben ja, beim Upcycling ist es ja das Gleiche. Ich benutze ja auch, man muss erstmal diese Lücke schließen, weil solange es noch diese Abermillionen Tonnen von Altkleidern gibt, wäre es ja total blöd, die einfach verrotten zu lassen. Wenn man das doch noch nutzen kann, ist das ja eigentlich das Ökologischste, dass man das direkt verwendet, das Material, wie es ist, und was Neues draus macht. Da habe ich ja wie eigentlich überhaupt keine, fast gar keine Emissionen. Und in dem Moment, wo ich es zu einem neuen Material verarbeiten kann, bin ich natürlich freier in der Gestaltung. Ist auch gut. Aber das Ziel wäre ja eigentlich, dass es diesen Berg gar nicht mehr gibt, also dass der überhaupt nicht mehr entsteht. Aber das sind ja bestimmt noch 100 Jahre, bis wir an dem Punkt sind, dass wir so kreislauffähig, also länger wahrscheinlich, dass man eigentlich keine Kleider mehr im Schrank hat, die man dann aussortiert. Also, das ist ja eigentlich nicht vorstellbar. Also vielleicht doch, aber es wird noch eine Weile dauern, bis wir nicht mehr diese Altkleider haben, mit denen irgendwas passieren muss.
Vielen lieben Dank für das Interview und für deine Zeit. Das war die neue Folge Offenherzig. Die Fashion Revolution Week findet übrigens vom 19. bis zum 25. April in Europa statt. In vielen europäischen Städten wird in der Woche über die Auswirkungen von Fast Fashion bzw. der Kleidungsindustrie gesprochen. Ausbeutung, aber auch das positive Upcycling oder Möglichkeiten dagegen zu arbeiten, das sind Themen. Dank Corona findet dieses Jahr natürlich sehr viel online statt. Schaut doch einfach mal im Internet vorbei. Fashion Revolution Week. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin, bleibt offenherzig.